kam in den 80er Jahren nach Wales, es war genau 1984. Und bevor ich nach Wales kam, war ich in Fulda in Deutschland. Und dann sagte mir jemand, wenn du nach Wales kommst, kannst du ruhig gehen. Da ist nämlich der Kilian Öster. Kennt ihr jemand von euch? Ganz neuer, ein ganz neuer Mann, der schon jahrzehntelang völlig atypisch für OM, das Missionswerk OM, hat immer Kurzzeiteinsätze, hat aber offenbar ganz wenige Langzeitler. Und dazu wird er Kilian Öster. Er kommt aus Adelboden, Kind einer zehnköpfigen Familie oder mehr als zehn Kinder waren die Bauernfamilie oben hoch in den Bergen, hat uns gezeigt, wie schwerlich die Landwirtschaft da oben in Adelboden, das ist in der Nähe von Grindelwald, das schöne lauter Brunntal, Eiger, Mönch, Jungfrau, diese herrlichen Berge, verschlägt sie nach Melk. Und dort hat er ein Haus am Stein, ein Haus direkt am Stiftsfelsen angeklebt, einen Jugendkreis geführt. Und ist mit diesen Jugendlichen dann auch immer zum evangelischen Gottesdienst. Er war damals auch in den 80er Jahren hier der Thomas dabei. Der Rainer hat mir auch verraten, dass du dich ganz anders schreibst, als ich deinen Namen geschrieben habe. Ich habe das auch noch nie gehört. Axwanger, gell? Ich habe das noch nie gehört, aber jetzt weiß ich endlich auch den Namen richtig. Und du warst damals eine Schlüsselperson für den Reinhard Koch. Durch diesen Kilian Öster sind Menschen zum Glauben gekommen, die wirklich heute tragenden Kräfte sind in der Sache. Ach ihr Lieben, es ist jetzt ein schwieriges Kapitel für mich, weil es geht um ein Thema, das beherrschen die Katholiken besser als wir. Wer ist denn, du hast erzählt, dass dein Mann katholisch, irgendwann hat er dein Mann kennt. Ja, weil die sind, die können stiller sein. Die Evangelischen, die reden, viele sind unruhig. Gestern sagte mir sogar jemand, ich glaube, es war ihr, die Brigitte, wir brauchen gar keine Glocken, weil die Glocken da darum geläutet haben. Ist bei uns nicht so üblich. Ja, nein, es ist, ich war gestern Nachmittag an einem Kindergeburtstag. Ich hatte euch erzählt, bei 8 Enkelkindern, da ist was los. Und der Geburtstagsgut hatte den Wunsch, dass alle kommen von der Familie. Also 8 Kinder von 2 bis 12 Jahren. Jedes Abend. Und dann diese herrlichen Nachmittag, sonst wäre es ja gar nicht so aushalten gewesen. Es war ja wunderschön gestern. Was die Kinder aufgeführt haben, was da ein Potenzial ist. Also, wir waren alle geschwitzt am Abend und dann wollten wir uns verabschieden. Wir haben einen Kreis gemacht, haben auch hier den Kreis gesungen um das Pool herum oder den Pool herum. Und dann hat meine Frau den Geburtstagsbuben gesagt, Oskar, hast du noch einen? Willst du den Gästen noch was sagen? Da hat der Bub sich hingestellt auf den Rand des Pools und sagte, ich möchte, dass ihr jetzt alle noch zum Lagerfeuer bleibt. Na, meine Schwiegertochter ist leider an Bord gefahren. Die ist an Alexandra, die ist mit meinem Sohn, teilen die sich die Gemeindestelle da in Schlechert. Die waren fix und fertig gewesen und die hatten Kontrolle. Nein, die hatten eine Pause gegessen und also so viel und die Stimmung konnten, wir konnten kaum noch reden. Und dann sagt er jetzt noch Lagerfeuer und dann war natürlich, ja, dann war Krisengespräch angesagt mit diesen Kindern und Eltern. Und in dieser Unruhe dann zur Stille zu kommen. Zu Hause war es dann ruhig bei mir, aber dann fiel das Gewitter an. Da flogen die Türen. Ihr Lieben, das ist ganz was Besonderes, dass wir Stille haben. Ruhig werden. Bin ich jetzt zu leise? Geht es? Danke auch dir, Wolfgang, dass du die dritte Strophe des vorigen Liedes so schön zurückhaltend gespielt hast. Ich habe das Lied meiner Frau schon ins Testament geschrieben, das will ich für meine Beerdigung haben. Muss man frühzeitig festlegen, denn die machen sonst mit der Beerdigung das, was vielleicht gar nicht im Sinne des Verstorbenen ist. Und ihr wisst, der Pfarrer sind besonders kritisch dann, und wenn die das dann, kriegst du ja nicht mehr mitgemeistert. Ich las, dass ein gewisser Dr. Robert Koch, der Entdecker der Tuberkelbakterien, Ende des 19. Jahrhunderts gemeint hat, man müsse den Menschen bald mehr vor dem Lärm uns schützen als vor Seuchen und Epidemien. Ob er das heute auch noch sagen will. Und zur äußeren Unruhe kommt ja dann auch die innere noch dazu. Es ist ja auch Typfrage. Es gibt Leute, die sind einfach ruhig oder sie wirken auch nicht ruhig. Ich bin ein fürchterlich unruhiger Mensch. Was glaubt ihr, wie meine Frau so wohl, wenn sie manchmal weg bin? Zur äußeren Unruhe kommt die innere Unruhe dazu. Hiob sagt in Kapitel 4, Vers 1, der Mensch von der Frau geboren, lebt nur kurze Zeit und ist voller Unruhe. Oder Psalm 42, Vers 6. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Ja. Unruhige Leute. Darf ich mal sagen, fragen euch, wer würde sich von euch zu den eher Unruhigen zählen? Da sind doch ein paar Mutige, die das sogar vom Ehegatten zugeben oder Ehegattin. Danke, danke. Und dazu kommt bei mir noch die Ungeduld. Also das war früher ganz arg in dieser riesigen Diaspora-Menschheit. Ich habe das schon erkannt, das ganze Erlauftal, großes Erlauftal, kleines Erlauftal. Und wenn dann manchmal Autos vor mir waren mit einem schwarzen Kennzeichen, die gab es ja lange Zeit noch, eng. Und wenn der Fahrer noch einen Hut auf hatte, Mann mit Hut tut selten gut, dann bin ich bald verrückt geworden. Darum bin ich so dankbar, dass ich die Sitzungen von Anfang an abgeben durfte. Also Sitzungen sind für mich eine große Anfechtung, ob das Reste der Sitzung sind, Subversammlungen. Ich war immer froh, wenn ich den Vorsitz, den Kurator oder jemand anderen geben konnte. Jetzt hatten wir einmal hatte ich die Wahl, ich hatte einen den falschen gewählt. Der Kurator war sehr gründlich, sehr gut, wunderbarer Kurator. Aber er war sehr langatmig. Dann haben wir einmal noch nachts um 1:30 da gesessen. Da habe ich gesagt, Dieter, ich halte das nicht mehr aus. Meine Frau, die Kinder, die müssen ja mal früh raus. Ja, ich muss auch früh raus. Jetzt im Ruhestand habe ich die große Chance, als unruhiger Mensch mich erneut auf die Stille einzulassen. Und ihr kennt vielleicht auch das Sprichwort Stille Wasser gründen tief. Ich weiß nicht, ob er den Umkehrschluss nennen darf. Du bist doch Psychologe, Thomas, gell? Unruhige Typen sind eher oberflächlich, kann man das so sagen? Würdest du nein sagen? Gut, beruhig mich. Noch eine ganz positive Erfahrung zur Stille. Ihr habt gestern beim Gottesdienst gemerkt, der Thomas hat ja während des Glockengeläuts dann eine Pause gemacht. Ich habe mich hingesetzt. Mir fiel auf, dass einige unruhig waren. Andere wieder haben das genossen. Jemand sagte mir, das war gut. Dass wir diese Pause gemacht haben gestern, während des wunderbaren Geläuts. Ich liebe Glockengeläut. Wir waren einmal zu Gast bei einem Förster im Waldviertel. Wir haben dann einen Festgottesdienst hoch auf 1000 Meter mitten im Wald gefeiert. Könnt ihr euch vorstellen, bei herrlichem Wetter mitten im Wald ein Gottesdienst. Und ich sagte dem Förster, du hast uns eingeladen, du wirst uns jetzt auch willkommen heißen und begrüßen. Ist doch klar, Gastgeber. Wisst ihr, was er machte? Er sagte, ich bitte euch, jetzt seid ihr mal 2 Minuten still, nur 2 Minuten. Das gesagt, wir haben alle still. Was meint ihr, was wir gehört haben? 1000 Meter Höhe, Wald, Wiese, Sonnenschein, die Naturfreunde unter uns. Ach doch, hat man ja die. Ich habe das jetzt befürchtet, dass die Wiener sagen, nichts hört man da. Man hat die unglaublichsten Geräusche gehört. Irgendwelche Killen und irgendwelche Käfer, also man hat wirklich Geräusche gehört, Dinge, die mir ganz fremd waren, die wir gar nicht mehr wahrnehmen, unten in Wien oder auch unten in Melk oder unten in St. Pölten oder woher du auch immer kommst, Stockerau. Es war ein schönes Erlebnis. Aber für Menschen, für manche Leute haben die 2 Minuten schon so lange gedauert. Die fingen dann schon so an zu schaden. Und wir merken, wie lange 2 Minuten sein können. Aber das Wichtigste ist doch, dass in der Heiligen Schrift, in der Bibel, die wir lieben, mit der wir arbeiten, ohne die wir ja all das nicht machen könnten, was wir hier tun, ist viel mit Kraftwirkung, mit besonderen Segenserfahrungen verbunden ist. Ich gehe jetzt gleich darauf ein. Und ich denke, vielen Frauen und Männern im Reich Gottes sind durch die Stille weitergekommen, haben etwas weitergebracht. Denk doch an Mose, wie lange war der denn Schafhirte bei seinem Schwiegervater Jethro in der Wüste? Weiß es jemand? 40 Jahre. Wie lange war denn Paulus, der war ja auch in der Stille? 3 Jahre ungefähr. Bei Martin Luther 5 Jahre. Und die haben doch alle was weitergebracht. Und der Schöpfer selbst, hat er geruht, hat er die Stille aufgesucht? Ja, und ob er ruhte am 7. Tag, wenn er es nötig hat zu ruhen, und wir haben es nicht nötig, dann passt irgendwas nicht. Dann ist da eine Asymmetrie. Das heißt, still sein, abschalten können, hat auch was mit der Fähigkeit zu tun, etwas mal ruhen zu lassen, Handy mal hinzulegen, den Ohrstöpsel mal wegzulegen. Stille ist so wichtig. Vielleicht auch ein elementarer Grundbaustein unserer Gesundheit. Und wir alle kennen Menschen, die nicht abschalten können. Ich saß vorgestern im Zug bei einem jungen Mann, der hatte Ohrstöpsel und Handy. Und natürlich hat er dann dauernd so gemacht. Ich hab mal neben ihm gestellt. Ich habe dauernd mit den Beinen gezittert. Eine Unruhe, das habe ich ganz, auch wenn man selber unruhiger ist, das springt dann noch rüber. Also Leute, wo man den Eindruck hat, die stehen ständig unter Strom oder gar unter Schwachstrom. Ich weiß, in meiner Heimat, aus meiner oberhessischen Heimat, stammt diese Gräfin Eleonore von Reuss. Die hat das alte Lied gedichtet, die Älteren kennen das. Ich bin durch die Welt gegangen und die Welt ist schön und groß. Und doch zieht mein Verlangen mich weit von der Erde los. Dann heißt es so schön in der 3. Strophe oder 3. Es ist eine Ruhe vorhanden für alle fern und nah. Es ist eine Ruhe gefunden für alle Fern und Nah in des Gottes langes Wunden am Kreuz auf Golgatha. Und ich hatte mich gefreut, als ich in meiner Heimat jetzt war, mit dem Fahrrad sind wir durch den Bodensberg gefahren, sehe ich an diesem Schloss in Gedern das Bild von der Eleonore mit dieser Liedschrift. Genau mit dieser Liedschrift. Hier wird Antwort gegeben in diesem Lied auf das Grundproblem, das Unruhe-Grundproblem. Wir Prediger, wir Pfarrer rufen ja oft am Ende der Predigt, der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft. Und ihr kennt diese ganzen liturgischen Wendungen, die sind wunderschön, aber die, eben wenn sie nicht irgendwie dann auch gelegt werden und auch in die Tiefe gehen. Jemand sagte mal, nichts bereitet uns mehr Unruhe als ein schlechtes Gewissen. Und da sitzt ja das Evangelium. Und das Evangelium setzt ja an dieser inneren Unruhe an. Und darum hören wir, und das haben wir gestern beim Heiligen Abendmahl gefeiert, dass Jesus diese Unruhe, dieses Übel bei der Wurzel hat, dass er all das übernimmt, was dich unruhig macht. Übernimmt das. Er schlägt das weg. Er schlägt das weg. Und er gibt uns das gute Gewissen. Er schafft die Grundlage für den Empfang des Friedens und der Stille. der uns diese Stille ist uns ja irgendwie flöten gegangen, verloren gegangen. Seit dem Paradies ist die Eigenwilligkeit des Menschen. Weihnachten sind wieder treu, schließt er wieder auf die Tür zu diesem Paradies. Die Stille hat also, glaube ich, zuallererst einmal zu tun mit diesem inneren Frieden, der uns im Glauben an Jesus geschenkt wird, durch sein stellvertretendes Handeln am Kreuz geschenkt wird. Durch diese Grunderfahrung der Vergebung. Paulus sagt in Römer 5, Vers 1, nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt wurden, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und wenn dieses Grundproblem geklärt ist, dann sind all die Fragen, die damit zusammenhängen, und unsere ganze Existenz bis in die Ewigkeit, dann denke ich mal, dann zieht sich dieser grundsätzliche Friede wie ein roter Faden so durch. Bei einem anderen Lied heißt es so schön, wenn Frieden mit Gott meine Seele durchdringt, ob Stürme auch drohen von fern, mein Herz im Glauben doch allezeit singt, mir ist wohl in dem Herzen. Die Last meiner Sünde trug Jesus das Lamm und warf sie weit weg in die Ferne. Er starb ja für mich auch am blutigen Stamm. Meine Seele lobpreiset den Herrn, mir ist wohl in dem Herrn. Also diese Grunderfahrung ist elementar. So ein Eckdatum in unserem Leben. Dennoch müssen wir und auch insbesondere so unruhige Menschen täglich um die Stille kämpfen. Als Folge auch dieser Grunderfahrung. Stille, die will uns ja immer wieder genommen werden. Das, der ganze Alltag ist darauf angelegt. Ich habe gehört, die Lydia Hamann, das ist doch die Gründerin oder die Leiterin früher gewesen der Missionsschule, die hätte gesagt, Gott lege seinen Anker nur an einer stillen Stelle an. In Jesaja 30 lesen wir, und jetzt würde ich mal fragen, ob jemand das lesen kann, damit zwischendurch noch mal eine andere Stimme erklingt. Jesaja 30, und zwar ab Vers 15. Wer kann das lesen? Jesaja 30, Vers 15. Das ist jetzt die Schwester von Maja. Wir wollten nicht still sein. Wir sind wieder bei einer Entscheidung. Wie bei der Dankbarkeit. Wir müssen uns dafür entscheiden. Man muss es wollen. Es ist vielleicht sogar eine Frage der Liebe zu Gott. Wie sage ich, liebe Gott? Und das ist doch eine ganz große Sache, wenn wir dann auch die Stille uns bewusst machen. Denn wenn der Schöpfer selber Stille braucht und mit dem Stille sein Zusagen verbindet, wie hier in Jesaja 30, dann müsste es uns hellhörig machen, ein Verlangen nach Stille wecken. Oder noch eine andere Stelle, 2. Mose, Kapitel 14. Israel ist endlich aus Ägypten gezogen und jetzt steht es vor dem Schilfmeer. Und auf einmal hören sie in der Ferne Wagenräder. Und es zittert der Erdboden. Oh weh, vor uns das Meer, hinter uns die Ägypter. Klassische Paniksituation entsteht. Und Mose sprach, 2. Mose 14, die Verse 13 und 14: Fürchtet euch nicht, schaut nur zu, was der Herr heute an euch tun will. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet still sein. Und interessant ist noch, Vers 15, da fragt Gott Mose, warum schreist du so zu mir? Warum bist du so hysterisch? Ihr braucht doch nur zuschauen, was Gott heute Großes an euch tun will. Und dann Vers 18, dadurch sollen die Ägypter inne werden. dass ich der Herr bin und meine Herrlichkeit euch zeigen will. Merkt ihr? Ihr, die Israeliten, sollen gar nichts tun. Einfach mal still sein. Und Gott tun lassen. Gott machen lassen. Und dabei entdecken, wie herrlich dieser Gott ist. Und das ist auch, denke ich, eine Grundabsicht Gottes. Nicht nur, dass wir still werden, sondern dass er sich verherrlichen kann. Die Stille nicht durch den Selbstzweck, sondern auch mit dieser Absicht, dass wir beobachten können, was er tut. Und er will uns zu staunen bringen. Er will deinen Glauben stärken. Er will dich ermutigen. Er will dich weiterbringen, vorwärts. Und ähnliche Stellen treffen wir in der Heiligen Schrift auf Schritt und Tritt. Später, als das Volk Israel durch den Jordan ins gelobte Land geht, der Jordan trennte sie noch. Da fordert jetzt der Nachfolger von Mose, der Josua, erneut zur Stille auf. Vielleicht kann das noch jemand lesen. Josua 3, Vers 8. Josua 3, Vers 8. Findet ihr das? Mose Josua, das ist gleich das zweite biblische Buch nach dem Mose. 3, Vers 8. Bleibt dann still stehen. Und Vers 10. Heute werdet ihr erfahren, wenn ihr still bleibt, wenn ihr still bleibt, dass ein lebendiger Gott unter euch ist. Und Vers 17, und die Priester, die Bundeslade trugen, standen still im Trockenen und ganz Israel ging trockenen Fußes durch. Und so geht es dahin. Bei Elia war es doch genauso. Gott spricht zu ihm nicht durch Donner und Blitz und Hagel und Wetter, sondern in einem stillen, sanften Säuseln. Und das erinnert mich an David, der in Psalm 37, Vers 7 sagt, sei stille dem Herrn und hoffe oder warte auf ihn. Er wird alles gut machen. Er wird richten. Das heißt, im Ruhigwerden und still sein räumen wir Gott erst die Möglichkeit ein, dass er handeln kann. Dass er antworten und sich verherrlichen kann. Vielleicht wird dir jetzt erschreckend bewusst, warum er bisher so wenig bei dir tun konnte, weil immer du glaubst, du musst tun. Aktiv sein. Ich bin ja schließlich Gottes Werkzeug, ich muss jetzt arbeiten, aber als Pfarrer sind wir besonders gefährdet. Noch ein schöner Hinweis ist der Statthalter Nehemia. Nehemia, Israel ist nach all den schweren Prüfungen aus der babylonischen Gefangenschaft zurückgekehrt. Die Stadtmauern werden errichtet und es entsteht eine richtige Aufbruchstimmung, eine geistliche Erweckung. In dieser Situation bitten die Schriftgelehrten den Esra, nicht die Schüler, Nehemia, sondern bitten den Schriftgelehrten Esra darum, das die Tora vorzulesen. Also die Bibel, würden wir sagen, aus dem Selbstwort Gottes. Diese Bibel war offenbar ganz in den Hintergrund gerückt bei den Menschen. Ganz vergessen. Kann man auch Bibel lesen, ganz vergessen. Und hier heißt es jetzt, dass das Volk stehend zuhörte, so, das ist ja auch eine evangelische Tradition. Bei den Evangelien steht man ja zur Schriftlesung aus. Manche wissen ja gar nicht mehr warum. Das drückt wohl den Respekt aus vor dem Wort Gottes. Und das Volk hört zu und wisst ihr, was wir jetzt machen? Dann zuhören. Habt ihr das schon mal einen Gottesdienst? Bei Thomas könnte ich mir das vorstellen. Ich weiß aber nicht, ob das in anderen Gottesdiensten mal war. Was tut das Volk beim Zuhören? Sie fangen an zu rären, zu weinen. Und wie? Warum weinen? Und jetzt kommt dieses bekannte Wort, das meine Mutter in dem braunen Ledersäckchen sicherlich drin hatte, Nehemia 8, Vers 10. Kennt ihr alle auswendig? Bekümmert kümmert euch nicht. Hört jetzt auf zu hören. Also, ja, wahrscheinlich sind sie in die Augen aufgegangen, als sie die Bibel wieder mal lasen, was da alles drinsteht, was sie alles versäumt, was ihnen entgangen ist. Und sagt mir, ja, kümmert euch nicht. Denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und gleich im nächsten Vers fordern die Leviten Israel auf zur Stille. Also, ja, die waren jetzt ganz, haben geweint einfach. Seid still. Denn dieser Tag ist heilig. Und noch so ein markantes Wort aus Jesaja 7, Vers 4, könnt ihr euch notieren, der syrische König Rezin und der israelische König Pekach wollen gegen Jerusalem kämpfen. Und jetzt entsteht eine große Unruhe in der Stadt. In dieser Paniksituation wird der Prophet Jesaja zum König Ahas geschickt mit dem Auftrag, hüte dich und sei still. Dein Herz sei unverzagt vor diesen zwei rauchenden Löschbränden und vor dem Zorn Rezins. Es soll euch nichts geschehen. Ja, und so geht das immer weiter. Also, das gibt ja eine ganze Menge, wo Israel lernen musste, still zu sein. Zum Schluss nochmal ins Neue Testament einen Blick. Eine bekannte Szene, die wir alle so gut kennen. Die Jünger mit Jesus auf stürmischer See. Und von der Seefahrt verstehen die ja was, da brauchen wir Jesus nicht. Und Jesus hatte auf dem Kissen geschlafen, im hinteren Teil des Bootes, die Wellen schlagen über Bord, das Boot wackelt nach allen Seiten, es wird richtig kritisch. Und die Jünger kämpfen verbissen gegen den Sturm. Die letzten Kräfte bieten sie auf. Und dann, als ihnen das Wasser zum Hals steht, dann rufen sie Jesus an. Herr, hilf uns, wir verderben. Und Jesus spricht ein einziges Befehlswort, ein einziges Befehlswort. Und vielleicht erkennen wir an diesem Befehlswort so ein bisschen auch, wo die wahren geistlichen Hintergründe aller Unruhe dieser Welt, auch des Krieges, ich denke doch niemand, der Putin allein, da sind doch ganz andere Mächte im Spiel in der Ukraine. Das sind doch ganz andere Mächte, die hier die Welt zerstören wollen, die hinter den Kriegen stehen. Jesus sagt dem Wind und den Wellen und dem Meer wie zu einer Person, sagt er, sei still, schweig, verstumme. Vers 26 Matthäus 8 steht, dann wurde es ganz still. Da wurde es augenblicklich. Vorher hatten die Jünger Panik und Angst, jetzt kriegen sie wieder Angst. Wer ist denn der, der mit einem einzigen Wort die gesamte Welt zum Stillstand bringt? Das war ihnen jetzt noch unheimlicher als das, was ich gerade auf dem See Genezareth entdeckt habe. Ihr Lieben, Jesus will die Stille und Jesus verherrlicht sich in der Stille. 1. Thessalonicher 4, Vers 11, kann das nochmal jemand lesen? 1. Thessalonicher, ein Wort von Paulus. Paulus, ich weiß nicht, ob er ein unruhiger Typ war, das können Psychologen besser beantworten. Ich kann mich da nicht auf die Psychologie einlassen, aber es ist interessant, dass Paulus das schreibt. 1. Thessalonicher 4, Vers 11. Hat es jemand? Bemüht euch, das Griechen und Herr übersetzen, ringt danach, dass ihr still seid, dass ihr mal ein ruhiges Erbsen findet. Manchmal muss man einen richtigen Kampf führen, um still zu sein. Und der Hebräerbrief wird uns sogar von einer endgültigen Ruhe erzählt. Ruhe vom Kampf, Ruhe von Konflikten, Lärm und Unlass. Ich möchte nur noch einen Punkt euch nennen, der vielleicht auch jetzt, gerade wenn ich hier den Thomas sehe, hat er mich gestern verraten, er ist Psychologe. Es gibt eine Stille, die auch ungut sein kann. Das ist richtig. Es gibt Leute, denen macht die Stille zu schaffen. Denkt an die Corona-Zeit. Wenn da jemand im Pflegeheim lag, er bekam keinen Besuch, er durfte keinen bekommen, kein Mensch kommt mehr. Und das Personal bleibt in Distanz, also in einer Entfernung stehen, noch mit diesen Wänden, mit dieser Schutzkleidung. Und dann ist jemand vielleicht eben auch depressiv. Da lauern ja auch ganz besondere Gefahren bei dieser Stimme. Denkt an Martin Luther, die 2 Jahre auf der Wartburg, die waren da nicht nur gut. Warum hat er denn angeblich einmal mit Tintenglas gegen die Wand gefeuert? Er wollte den Teufel verjagen. Er war so angefochten, offenbar war das schon der Stimme fast zu viel. Stille kann auch Einfallstor sein für dunkle Gedanken, Sorgen. Ich reise mich nur noch um mich selbst. Und Satan kann diese Situation missbrauchen. In so einer Situation sagt Psalm 62 eine Riesenhilfe sein. Meine Seele ist still zu Gott, der mir hilft. Er ist mein Fels, meine Burg, mein Schutz. Auch vor bösen Gedanken, auch vor dunklen Einflüssen. Und in Psalm 73 ist die Rede von Asaf, der vom Glauben beinahe ganz abgekommen wäre. Wann kam er wieder zur Besinnung? Wann kehrte er wieder um? Oder wann war die Gefahr, vom Glauben abzufallen, gebannt? Als er sah, wie es dem Gottlosen, hat er nachgedacht, gedacht, was er vorher. Genau, er muss ja, um das zu bedenken, erst einmal in die Ruhe kommen. Okay? Also als er ins Heiligtum ging hier, Vers 17, bis ich ging in das Heiligtum, bis ich in die Stille ging zu meinem Herrn, bis ich zur Ruhe kam. Hast du so ein Heiligtum, so einen Ort? Das kann ganz einfach sein irgendwo. Ich kenne jemanden, der kommt auf den Katholischen, der braucht immer eine Kerze. Der hat auch so ein Kniebändchen. Ich muss sagen, als ich das erste Mal gesehen habe, ich habe mich so gefreut, dass er das macht. Braucht einfach zu still, auch um sich selber damit zu helfen, so ein bisschen einen Fixpunkt, diese Kerze und dieses Kniebändchen, vielleicht ein Kreuz. Andere schaffen das ganz ohne, da sind wir auch unterschiedlich. Da ist auch der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ich bin schon zu Ende. Und ich würde mir so wünschen, dass Veränderung in deinem und meinem Leben durch das Wagnis dieser heilsamen Stille im Gegensatz zu der anderen Stille, die vielleicht gefährlich sein kann, wenn sie nicht ausgerichtet ist auf unseren Herrn und Gott. Es war schön mit euch allen. Ich danke euch. Ich habe ganz neue Erfahrungen auch mit euch gesammelt. Danke für jedes Gespräch, für jeden Zuspruch, für jede Gleiche, die dein Fingerzeig auch, dass ich hier Gast sein durfte. Bei euch als alter Mann ist es ja auch nicht mehr so selbstverständlich. Dass ihr mich eingeladen habt. Thomas, danke.